Es ist Freitag, der 15. März. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage International mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Heute trifft er in Berlin Olaf Scholz, den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Später kommt noch Donald Tusk dazu, der polnische Premier. Müssen sich diese drei Staaten, Deutschland, Frankreich, Polen, das sogenannte Weimarer Dreieck, einig sein, damit in Europa was vorangehen kann?
Also mindestens das müssten sie. Aber das ist sozusagen eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung. Wir haben ja viele andere Staaten, die, auch wenn die drei Staaten schon sehr unterschiedliche Perspektiven auf Europa und Sicherheit haben, die noch diverser sind, ne? Also sobald wir über die Türkei oder Ungarn sprechen, oder aber auch über Spanien, die einfach sozusagen ganz andere Perspektiven darauf haben, wobei ich jetzt nicht die drei in einen Topf werfen wollte, also Türkei, Ungarn und Spanien, sondern nur die Diversität darstellen will, sieht man, weil in Europa ja einfach das meiste nur im Konsens geht, dass es extrem schwierig ist. Klar ist es was anderes, wenn vor allen Dingen Deutschland und Frankreich sich einig sind. Und Deutschland, Frankreich und Polen war immer so eine Idee, dass das einfach drei sehr, also Deutschland und Frankreich als sozusagen die größten Volkswirtschaften auf dem Kontinent auf der einen Seite und Polen als das größte Land der mittelosteuropäischen Staaten sozusagen, das ist die Idee. Gewesen, muss man sagen. Das Weimarer Dreieck ist ja eine Idee, die kommt aus den 90er Jahren. 1994 hat es das erste Mal gegeben. Das ist auch damals erstmal nur so ein, ne, man sitzt zusammen und überlegt, verdammt, wir müssen doch jetzt mal für die Außenminister was Symbolisches machen. Lass uns ein Weimarer Dreieck machen. So, und dann hat man sich in Weimar getroffen. Wenn man zurückguckt, ist da nicht viel rausgekommen, aber es hat offensichtlich gereicht, um jetzt sozusagen ein Begriff zu sein, der immer wieder herausgeholt wird. Was stimmt ist, es ist jetzt vielleicht noch gerade eine günstige Konstellation zwischen den drei Staaten möglich. Das ist ja wirklich wie so auf so einer Umlaufbahn. Jetzt gerade kann es möglich sein, dass man tatsächlich noch gemeinsam was auf die Kette kriegt und versucht, eine gemeinsame Agenda für Europa zu entwickeln. Wenn wir aber jetzt die letzten Wochen uns angucken, insbesondere das Deutsch-Französische in dem Zusammenhang angucken, dann kann man auch sagen, das ist jetzt ein Zufallszusammentreffen, das man gehabt hat. Die Konstellationen sind ja total unterschiedlich, gerade was die handelnden Akteure an der Staatsspitze angeht.
Sie haben das ja schon deutlich gemacht, dass sozusagen der Kern dieses Kerns Europas ist das deutsch-französische Verhältnis. Und das sieht nun wirklich nicht gut aus im Moment. Gerade erst gestern hat Macron wiederholt, dass er auch die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht ausschließt, dass sich Europa auf den Krieg vorbereiten müsse, um den Frieden zu sichern. All die Dinge, die Olaf Scholz nicht hören will. Überkreuzt sind sie sich auch bei den Marschflugkörpern. Ist denn da noch irgendeine Aussicht, dass die beiden zusammenfinden?
Jetzt müsste ich wahrscheinlich irgendwie was total Positives sagen. Nee, ich habe ehrlich gesagt keine große Hoffnung mehr. Wenn die Apparate, also die Bürokratien sind normalerweise die Träger, wenn es mal nicht läuft. Aber die kriegen es auch gerade nicht hin. Das heißt also, da ist eine völlige Zerrissenheit, die auch damit zu tun hat, dass auf der französischen Seite, was sowieso auch mit Blick auf die sozusagen, wer ist eigentlich der Chef, ist schon immer so gewesen ist in dieser Präsidialdemokratie, dass mehr Verantwortung oder mehr Steuerungsfähigkeit dem Präsidenten zukam und der Premierminister eigentlich sozusagen eher so eine Art Generalsekretär ist oder so ein Moderator ist. Und Macron fährt da eine ziemlich sozusagen egozentrische Nummer, so wenn man das mal sagen will. Ob das jetzt mit der Person oder mit der Funktion zu tun hat, das fällt hier wahrscheinlich zusammen. Also er zentriert ziemlich viel Macht auf sich. Das heißt aber auch die Bürokratien, die normalerweise sicherstellen, dass es Kontinuität gibt, in Phasen, in denen es atmosphärisch nicht so gut läuft, die sind da jetzt ein bisschen rausgenommen. Quai d'Orsay hat, also das französische Außenministerium, hat schon seit langem das Problem, das werden viele auch beobachtet haben, dass Macron Sachen sagt, das Außenministerium weiß nicht Bescheid, muss aber sozusagen den sogenannten After Sales machen, also sozusagen nachher erklären, was der Präsident eigentlich gemeint hat, obwohl sie es selber gar nicht wissen. Das ist eine ziemlich schwierige Situation in Frankreich. Und jetzt trifft das auf eine deutsche Situation, wo auch das deutsche Außenministerium ziemlich stark abgekoppelt ist von dem, was im Kanzleramt passiert. Und das macht natürlich die ganze Geschichte überhaupt nicht einfach. Wir haben quasi sozusagen eine Symmetrie, weil das war früher nicht so. Das war auch unter Merkel und Macron war das nicht so. Da hat es immer noch einigermaßen funktioniert, auch wenn Merkel gesagt hat, dass Macron ständig das Porzellan zerschlägt, was sie dann am nächsten Tag wieder zusammenklebt oder so. Also das war jetzt eine längliche Erklärung für, es ist gerade, ich weiß nicht, ob wir den Bodensatz schon erreicht haben. es kann immer noch schlechter gehen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dessen, was die gerade gesagt haben, dass Macron jetzt seine Wende vollzieht, sozusagen von der anfänglichen Position, wir müssen doch verhandeln mit den Russen und irgendwie müssen wir doch Goodwill machen, die ja wirklich bei ihm sehr stark ausgeprägt gewesen ist, hin zu einem, okay, wir müssen jetzt uns auf den Krieg vorbereiten, um den Frieden in Europa zu sichern, und wir beim Kanzler auch innenpolitisch motiviert wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Wendung sehen, nämlich also Bundestagsdebatte gestern, und wir gehen mal davon aus, dass das, was Herr Mützenich gesagt hat, nicht unabgestimmt mit dem Kanzler gewesen ist, im Grunde genommen der Schwenk Richtung, wir holen den simplistischen Frieden wieder aus der Klamottenkiste heraus und versprechen den Leuten Dinge, in Klammern, die wir wahrscheinlich gar nicht halten können, aber hoffentlich sind wir dann schon weg, wenn das zum Tragen kommt.
Sie haben das eben angedeutet, dass Herr Macron in den letzten 2 Jahren schon eine ganze Menge gefordert hat und dass er am Anfang einer von denen war, die sagten, man darf Russland nicht demütigen, und der also eigentlich noch mehr auf Frieden und Konfliktvermeidung gesetzt hat als die Deutschen. Für wie verlässlich halten Sie denn seine Position, die er jetzt einnimmt? Können sich auch die Ukrainer darauf verlassen, dass sie jetzt den Macron an ihrer Seite haben und der diesen Kurs weiter verfolgen wird? Oder ist es auch abhängig von politischen Entwicklungen, was weiß ich, von der Europawahl, von anderen Dingen, die jetzt in diesem Jahr anstehen?
Es ist ja so ein Stereotyp, dass Macron ziemlich disruptiv ist. Aber ich glaube, das stimmt zu einem gewissen Teil. Das heißt, also was das bedeutet, es gibt sozusagen zwar auf der einen Seite dieses, die Erkenntnis setzt sich in einer Explosion frei. Es ist aber nicht undurchdacht. Das muss man wirklich sagen. Der Mann ist ja nicht blöd. Und auch diese ganze Geschichte, die wir vor 2 Wochen gehabt haben, mit dem, was in Deutschland dann fälschlicherweise Bodentruppen genannt worden ist, ist eine Geschichte, die ist lange vorbereitet worden durch die Franzosen. Macron hat eben das Problem, dass er, wie soll man sagen, seine Tabletten da nicht nimmt und dann wirklich durch seine Explosion die Sachen teilweise dann eher verunmöglicht, als sie tatsächlich dann möglich macht. Was ich mit Blick auf Ihre Frage damit sagen will, ist, ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich glaube, der meint das ernst. Denn man kann diesen Schwenk in den letzten Wochen ja sehen, und auch die Scalp-Lieferung aus Frankreich sprechen ja eine deutliche Sprache, dass man hier bereit war, ein so kostbares Werkzeug einzusetzen, wovon Frankreich ja auch nicht unendlich viele hat. Also das ist, glaube ich, schon, das wird immer deutlicher. Die Franzosen ziehen schrittweise die Konsequenzen. Und für die ist das weniger, jetzt komme ich zurück zum französischen Apparat, für die ist das weniger eine Disruption. Die brauchen keine Zeitenwende, so wie wir das brauchen, weil sie im Prinzip mit einer solchen Veränderung der Lage und auch der Veränderung der Betrachtung von Politik auf die Lage, damit können die umgehen, weil sie solche Situationen viel, viel häufiger haben als wir. Also da stehen wir im Grunde genommen immer noch aus einer, in einer anderen, wie soll man sagen, politischen Liga, die da im Grunde genommen drin ist. Also ich würde mir zurzeit aus Kiew, gibt es Kontinuität, nicht Kontinuität, würde ich auf die Franzosen setzen, was das Engagement angeht oder die Energie angeht und die Möglichkeit, auch für Macron wieder aus der Ecke rauszukommen und eine politische Legacy daraus zu ziehen. Der steht nicht nochmal zur Wahl. Olaf Scholz steht nochmal zur Wahl. Macron und auch die Europawahlen schocken Macron nicht so sehr, wenn ihm seine Partei oder seine Bewegung nicht so wahnsinnig wichtig ist. Das ist ja sozusagen so eine Art, okay, nach mir die Sintflut, aber in Frankreich ist die Situation so, dass er keine konsolidierte, stabile Parteibasis hat, sodass er natürlich jetzt viel mehr Freiraum hat. Er ist am Ende seiner zweiten und damit letzten Legislatur. Er kann viel, viel freier agieren. Das ist in der Vergangenheit immer so gewesen, dass französische Präsidenten dann nochmal die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge zu tun, für die sie nicht abgestraft werden können. Also von daher, das alles ist aus meiner Sicht eine günstige Konstellation für Kiew.
Für jemanden, der so gestrickt ist wie Olaf Scholz, muss das ja eine furchtbare Vorstellung sein, dass da jemand ist, der eigentlich durch niemanden mehr kontrolliert wird, der sich keiner Wahl mehr stellen muss, der für sich in Anspruch nimmt, irgendwie der führende Mann Europas zu sein, vielleicht auch was nukleare Abschreckung angeht irgendwann, und der dann irgendwie nach einer Konferenz mit Staats- und Regierungschefs in der Pressekonferenz das sagt, was dann wirklich alles überschattet. Das ist ja, wenn ich mir den Scholz angucke, als Perspektive für eine Partnerschaft, in der er tendenziell eher der Juniorpartner wäre, unerträglich.
Ja, genau. Ich glaube, er wünscht sich dann auch lieber Macron zu sein. Also wäre jetzt meine Einschätzung, weil diese Wahlen, die stört, sobald man ja an der Macht ist, stört das ja total. Ne? Also merken wir ja auch hier und da, Kommentatoren stören, alle Leute stören im Grunde genommen. Wenn man mal ordentlich regieren will, dann ist diese Demokratie natürlich total lästig. Aber nein, zurück zu Ihrer Frage. Ja, das ist ist das unangenehm. Aber sorry, die Partner können sich nicht aussuchen. Und wenn Sie jetzt feststellen, dass Sie dann der Juniorpartner sind und Ihren Seniorpartner in den letzten Wochen erstmal ordentlich vor Schienbein getreten und in die Augen gepiekst haben, dann ist heute am Freitag, wo sich die beiden treffen, vielleicht die Gelegenheit zu überlegen, wie kriegen wir denn diese Kuh wieder vom Eis. Denn das ist auch klar, also das ganze Gerede vom deutsch-französischen Motor, das ist wirklich ein Blick in die Vergangenheit. Aber was klar ist, es gibt eine deutsch-französische Bremse. Nämlich wenn beide drauftreten oder wenn auch nur einer drauftritt, dann kann Europa als Ganzes nicht mehr funktionieren. Das haben wir jetzt hinlänglich durchexerziert. Ich glaube, das haben jetzt alle gemerkt, dass an allen Ecken es wirklich jetzt stockt und nicht mehr geht. Deswegen ist die Mindestvoraussetzung, dass die beiden wieder zusammenkommen. Ob die das hinkriegen, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir haben, ich weiß noch, als es darum ging, dass Macron und Scholz das erste Mal aufeinander trafen, haben wir mehrere Hintergrundgespräche gehabt und versucht, das sozusagen noch die französische Seite irgendwie mitzunehmen und zu sagen, ihr müsst denen sozusagen Raum geben, dass die sich kennenlernen können, weil die so unterschiedlich von ihrer Natur her sind, weil man auch bei Scholz positive Aspekte in seinem Charakter aus meiner Sicht, glaube ich, finden kann. Ne? Das ist gar nicht so dramatisch, aber es hat dann einfach nicht gefunkt. Und das ist tatsächlich was, wo man sagen muss, wow, das ist tatsächlich echt krass. Ich glaube trotzdem, dass beide noch professionell sind. Also das ist, glaube ich, nicht das Ding, aber trotzdem, wenn sie, also die Kreativität und auch das Vertrauen, das man, glaube ich, braucht, insbesondere in der internationalen Sicherheitspolitik, wo sie sich auf, sie können sich nicht aufs Völkerrecht verlassen oder auf irgendwelche komischen Verträge, die sie geschlossen haben. Sie können nur darauf vertrauen oder sie können sozusagen, sie müssen wissen, dass der andere das meint, was er im Grunde genommen sagt. So funktioniert übrigens auch die NATO und da sehe ich natürlich schon, dass Macron auf der einen Seite ein Problem ist, aber auch Scholz ein Problem für Macron ist, weil er sagt, naja, der Olaf, der stellt eigentlich ständig all die Versprechungen, die wir gemacht haben, inklusive der Versprechungen innerhalb der NATO, die stellt er in Frage. Also wie soll ich denn damit eigentlich arbeiten?
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es am Freitag nächster Woche bei stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Tschüss und einen schönen Tag.
Tschüss, bis nächste Woche.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.